was hast du vor Augen, wenn du in die Zukunft schaust? Egal was es ist, es wird dein Leben heute prägen. Vielleicht hast du ungelöste Fragen oder Berge von Aufgaben vor Augen und lebst deswegen heute mit Anspannung. Man hört die Spannung in der Leitung irgendwo. Vielleicht schaust du an die Zukunft und denkst dabei an eine schöne Begegnung, die bevorsteht. Oder du bist gerade in einem Projekt mit drin, wo du deine Anliegengaben so richtig einbringen kannst. Und lebst deswegen heute mit Motivation und Vorfreude. Was hast du vor Augen, wenn du in die Zukunft schaust? Egal was es ist, es wird dein Leben heute prägen. Wenn wir uns gleich mit einem Bibeltext beschäftigen, der unseren Blick auf die Wiederkunft von Jesus lenkt, dann werden wir merken, es geht hier nicht primär um die Zukunft, sondern darum, wie wir heute leben. Als Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus in dieser Welt, als Adventsmenschen im Alltag. Wie Markus schon gesagt hat, Advent ist nicht nur der Blick zurück auf das erste Kommen von Jesus. Advent ist nicht nur Vorbereitung auf Weihnachten, sondern es ist auch die Ausrichtung auf das zweite Kommen von Jesus, wenn er wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Also Advent ist nicht nur der Blick zurück auf das erste Kommen von Jesus, es ist nicht nur Vorbereitung auf Weihnachten. Es ist auch der Blick nach vorne, auf das zweite Kommen von Jesus, wenn er wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Wenn sein Reich die alles bestimmende Wirklichkeit wird. Darum geht es in unserem Bibeltext heute. Der Blick in die Zukunft, damit das prägt, was wir heute leben. Unser Predigttext ist recht lang und voller Bildersprache. Ich will versuchen, ihn euch wie einzelne Mosaiksteine vor Augen zu malen. Ihr habt ihr den ersten Mosaikstein. So etwas wie ein Grundbild. Erwartungsvolle Bereitschaft habe ich ihn genannt. Und ich lese Lukas 12, die Verse 35 bis 40. Und lad euch ein beim Zuhören, versucht doch, euch die Bilder vor Augen zu malen, die hier vorkommen. Jesus spricht: Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sie schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Erwartungsvolle Bereitschaft. Wir lassen diese Gleichnisgeschichte, dieses erste Bild auf uns wirken. Da ist ein Herr, der mehrere Knechte hat. Wörtlich ist hier von Sklaven die Rede. Der Herr ist zu einem Hochzeitsfest gegangen und die Knechte warten auf seine Rückkehr. Ihre Lenden sind umgürtet, Sprache, die wir nicht nutzen. Damals trug man lange Gewänder und um zu gehen oder auch praktische Arbeit zu verrichten, hat man sich einen Gürtel umgebunden und so das Gewand da hochgerafft. Also ihre Lenden sind umgürtet und ihre Lampen brennen. Das heißt, sie müssen nicht erst in der Dunkelheit irgendwie versuchen, Licht zu machen, wenn der Herr kommt. Nein, die Lampe brennt. Die Knechte sind bereit. Der Herr kann jederzeit kommen. Wann der Herr kommt, das ist nicht bekannt. Nur, dass er kommen wird. Es könnte die ganze Nacht dauern. Hier ist von der zweiten und dritten Nachtwache die Rede. Nach jüdischer Einteilung wäre das bis zum Morgen. Und so warten die Knechte voller Bereitschaft. Und dann kommt der Herr. Die Knechte sind bereit und empfangen ihn. Habt ihr wahrgenommen, was dann passiert? Jesus erzählt das Gleichnis so, dass er genau an dieser Stelle dazu auffordert, genau hinzuhören. Wahrlich, ich sage euch, hört jetzt genau hin. Er, also der Herr, wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Er, der Herr, wird sich schürzen und sie, die Knechte, zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Wie bitte? Hier werden alle Rollen verkehrt. Der Herr wird zum Sklaven seiner Sklaven. Er schürzt sich, das heißt, er bindet das Gewand hoch, um dienen zu können. Er lädt die Sklaven an seinen Tisch ein. Er dient ihnen. Aber das ist doch ihre Aufgabe. Die Knechte sind Sklaven eines Herrn, der selber die Rolle der Sklaven einnimmt. Sie sind Sklaven eines Herrn, der sie an seinem Tisch zu Gästen, Freunden, Geliebten macht. In einem überwältigenden Ausdruck von Liebe und Selbsthingabe. So ist der Herr in diesem Gleichnis, so ist Jesus unser Herr. Diesen Herrn erwarten die Knechte. Diesen Herrn erwarten wir. Und deswegen nicht ängstlich, nicht aus Pflicht, sondern mit Vorfreude. Denn sie kennen doch ihren Herrn, wie er ist, dass er so ist. So sind auch wir eingeladen zu leben mit einer Haltung von erwartungsvoller Bereitschaft. Wir wissen, dass Jesus der Herr wiederkommt, aber wir wissen nicht wann. Und hier wird betont, wir können nicht wissen wann. Er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Kein Dieb kündigt sich vorher an, also ich komme dann und dann und will was stehlen. Jesus kündigt sich auch nicht an. Wir können es nicht wissen. Das ist übrigens der einzige Vergleichspunkt an der Stelle. Jesus kommt nicht, um was zu stehlen, aber er kommt zu einem Zeitpunkt, den wir nicht vorher wissen. Über 2000 Jahre sind vergangen, seitdem Jesus diese Worte gesprochen hat. Glaubst du, dass er wiederkommen wird? Glaubst du, dass er jederzeit kommen könnte? Heute? Morgen? Und was löst der Gedanke bei dir aus? Freude? Furcht? Gar nichts? Die Wiederkunft von Jesus ist in unseren Köpfen in weite Ferne gerückt. Wir stehen in der Gefahr, sie aus dem Blick zu verlieren, uns ganz im Diesseits einzurichten, nichts darüber hinaus zu erwarten. Und so oft nicht erwartungsvoll, sondern eher hoffnungslos in die Zukunft zu schauen. Und ja, warten ist schwer, vor allem wenn es lange dauert. Denken wir nochmal zurück nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele Frauen haben auf ihre Männer gewartet und wussten nicht, sind die im Krieg gefallen? Sind sie in Gefangenschaft? Kommen sie wieder? Kommen sie nicht wieder? Warten mit großer Unsicherheit. Manche haben jahrelang gewartet und dann geheiratet. Und manchmal kam ihr erster Mann dann doch noch. Warten. Wie anders warten wir auf Jesus? Denn er wird gewiss kommen. Wir wissen nicht wann, aber wir wissen, er wird kommen. Und wir sind eingeladen, in dieser Erwartung zu leben, mit Vorfreude, mit Hoffnung. Gustav Heinemann hat es mal so ausgedrückt. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, aber unser Herr kommt. Eure Herren gehen, die Herren dieser Welt, mögen sie noch so mächtig erscheinen und so noch so viel zerstören. Sie gehen alle, aber unser Herr kommt. Erwartungsvolle Bereitschaft, das kennzeichnet die Haltung der Knechte in diesem Gleichnis von Jesus. Sie werden uns als Vorbild vor Augen gestellt. Erwartungsvolle Bereitschaft, wie kann das in unserem Leben wachsen? Ich denke zum einen, indem wir uns heute schon erwartungsvoll nach Jesus ausstrecken, auf sein tagtägliches Kommen warten und so aufmerksam werden für sein Anklopfen mitten im Alltag, um ihm dann zu öffnen, ihm Raum zu geben in unserem Leben. Wenn wir tagtäglich im Alltag so leben, dann sind wir bereit, wenn er kommt. Zum anderen glaube ich, dass diese Haltung des erwartungsvollen Bereitschaft in uns wachsen kann, indem wir uns ein Gebet der frühen Christen aneignen. Wir finden es unter anderem am Ende des Buches der Offenbarung. Komm, Herr Jesus, komme bald. Ich glaube, dass wenn wir das häufiger beten, dass die Haltung verändert, in der wir heute leben. Komm, Herr Jesus, komme bald. Das ist das eine Grundbild hier. Diese Knechte, die voller Bereitschaft, erwartungsvoll auf ihren Herrn warten. Ein zweites Grundbild, treue Verwaltung. Jesus redet weiter von seiner Wiederkunft und es wird deutlich, Er ist und bleibt unser Herr, der als solches ernst zu nehmen ist, auch wenn er kommt, um zu dienen. Ich lese die Verse 41 bis 44. Petrus aber sprach: Herr, sagst du das Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Der Herr aber sprach: Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Hier haben wir ein ähnliches und doch ein anderes Bild, denn hier ist der Fokus nicht auf der Haltung, sondern auf dem Handeln. Wir schauen uns das Bild genauer an. Der Herr macht einen Knecht zum Verwalter, er gibt ihm Verantwortung, vertraut ihm die Sorge an für die anderen Knechte. Und dann geht der Herr für einige Zeit weg. In der Abwesenheit ist dieser Verwalter treu, er tut das, was ihm aufgetragen wurde. Dann kommt der Herr zurück. Und wieder fordert uns Jesus auf, genau hinzuhören. Wahrlich, ich sage euch, wahrlich, ich sage euch. Er, der Herr, wird ihn über alle seine Güter setzen. Er wird ihn über alle seine Güter setzen. Der Herr setzt den Knecht über alle seine Güter. Was für ein Vertrauen, was für eine Ehre, was für ein Herr. Der Sklave wird zum Partner, nicht gleichgestellt mit dem Herrn, aber doch in alles eingeweiht, an allem Anteil habend. In diesem Gleichnis wird der Verwalter treu und klug genannt. Treue, nicht Erfolg ist entscheidend. Danach wird der Herr mal fragen. Ich finde das entlastend. Und sein Handeln wird als klug beschrieben. Klug ist in der Bibel ein Weisheitsbegriff. Gegenteil ist töricht. Wer klug ist, hat begriffen, wie es sich gut leben lässt. Hat begriffen, wie gelingendes Leben aussieht. Und hier leuchtet die tiefe Überzeugung auf. Ein Leben nach dem Willen Gottes ist für mich das Allerbeste. Es ist klug, mich danach zu richten. Denn so gelingt Leben. Auch wir sind Verwalter Gottes, wir alle. Uns ist viel anvertraut. Das Leben selbst, Gaben, Aufgaben, Beziehungen, Geld, Zeit. Das ist nicht unser Eigentum. Das haben wir uns nicht verdient. Es ist uns von Gott anvertraut. Und das dürfen wir erstmal dankbar wahrnehmen. Gott vertraut uns ganz viel an. Um dann zu fragen, wie können wir das im Sinne von Jesus verwalten? Denn ihm gegenüber sind wir dafür verantwortlich. Es lohnt sich hinzuschauen, was ist mir alles anvertraut? Um dann zu fragen, wofür ist es mir anvertraut? Wie kann ich es zum Segen für andere nutzen? Welcher Umgang ehrt Gott? Dieser Abschnitt endet mit den Worten: Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Gott vertraut uns unterschiedlich viel an. Und er erwartet nichts, was er nicht vorher in uns hineinlegt. Gott überfordert nicht. Sondern das, wo er kommt und sucht und schaut, was ist da, steht im Verhältnis zu dem, was er selber vorher gegeben hat. Gott erwartet nichts, was er nicht vorher in uns anlegt, hineinlegt. Und so malt uns Jesus hier das Bild eines treuen Verwalters vor Augen, um dem dann ein Gegenbild gegenüberzustellen. Ich lese die Verse 42 bis 46. Den ersten Teil kennen wir schon. Der Herr aber sprach: Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Und jetzt kommt das Gegenbild. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. Gegenbild. Ich habe es genannt Leben als Herr. Die Grundsituation ist dieselbe, aber der Verwalter verhält sich ganz anders. Wahrscheinlich hat er auch zunächst treu die Aufgaben ausgeführt, die ihm aufgetragen waren. Irgendwann sagt er sich selbst, mein Herr kommt noch lange nicht, und setzt sich selbst an die Stelle Gottes. Leben als Herr, als wäre ich der Herr. Er missbraucht seine Macht, schadet anderen, nimmt sich, was er kriegen kann, behandelt das Anvertraute als sein Eigentum. Und bei der Wiederkunft des Herrn ist das Urteil hart. Der Herr wird ihm seinen Teil geben bei den Ungläubigen. Hier wird die Ebene der Gleichnisgeschichte verlassen und es wird deutlich, dass es hier um das endgültige Gericht geht, wenn Jesus wiederkommt. Der Herr wird ihm seinen Teil geben bei den Ungläubigen. Hier wird festgestellt, was da ist bzw. nicht da ist. Da ist kein Glaube, kein Vertrauen zu Jesus, keine Beziehung. Höchstens dem Anschein nach vielleicht ein Lippenbekenntnis. Hier hat sich jemand von Jesus abgewendet, sein Leben ohne ihn gelebt, sich selbst an die Stelle Gottes gesetzt, seinen Willen mit Füßen getreten. Und entsprechend fällt das Urteil aus. Und wir merken, die Wiederkunft von Jesus ist Grund zur großen Freude und zur tiefen Ernsthaftigkeit. Denn er kommt wieder als Weltenrichter. Eines Tages müssen alle ihr Leben vor ihm verantworten. Darum geht es auch in den zwei weiteren Aussagen, die wir uns nur ganz kurz anschauen werden. Zwei andere Gegenbilder zu dem Grundbild des treuen Verwalters. Leben ohne Gehorsam, Vers 47. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet noch nach seinem Willen getan, der wird viele Schläge erleiden müssen. Das Leben von diesem Knecht mag sehr anständig aussehen, es wird uns nicht beschrieben, aber es richtet sich nicht nach dem Willen seines Herrn. Er kennt diesen Willen, aber er lebt anders. Zumindest in mancherlei Hinsicht. Leben wir nicht auch oft so? Wir wissen, was Jesus wichtig ist, aber es geht unter in der Fülle unseres Lebens, in unserer Diesseitsorientierung. Wir vergessen seinen Willen, verdrängen ihn, misstrauen ihm vielleicht auch manchmal. Und dann haben wir hier noch ein Gegenbild. Ich habe es genannt Leben in Blindheit. Nochmal 47 und 48. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viele Schläge erleiden müssen. Und dann das andere Bild, Leben in Blindheit. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Wer den Willen des Herrn nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Ist das ein Vers, den man leicht missverstehen kann? Als wenn jetzt ein Kind bestraft wird, weil es sich einen Keks nimmt, obwohl man dem Kind nie gesagt hat, dass es keinen Keks nehmen soll. So dieses, du konntest es nicht wissen, aber wirst trotzdem bestraft. Ich glaube, das ist ein ganz falsches Bild. Vielleicht hilft es eher, Folgendes vor Augen zu haben. Jesus hängt am Kreuz. Er schaut auf die Leute, die ihn abgelehnt und zum Tode verurteilt haben und betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Haben sie keine Verantwortung für diese Tat? Doch, denn sie wollten nicht hinschauen, nicht hinhören. Sie sind blind. Das ist Teil ihrer Sünde. Und gerade darin begegnet Jesus ihnen aber mit großer Barmherzigkeit, wissend um ihre Blindheit. So in etwa würde ich diesen Vers verstehen. Drei Gegenbilder zum Grundbild der treuen Verwaltung. Dabei fiel mir ein Gebet ein, das ich schon mehrfach im afrikanischen Kontext gehört habe. Ein Gebet aus einem Gleichnis von Jesus in Matthäus 25. Es wurde auch schon für mich gebetet und hat mich sehr berührt. Mögest du eines Tages diese Worte von Jesus hören. Gut gemacht, du treuer Knecht. Geh ein in die Freude deines Herrn. Mögest du eines Tages diese Worte von Jesus hören. Gut gemacht, du treuer Knecht. Geh ein in die Freude deines Herrn. 5 Mosaiksteine, schaut sie euch an. Wo findet ihr euch wieder? Vielleicht in mehreren? Woran reibt ihr euch? Redet mit Jesus drüber. Unser Blick in die Zukunft prägt, wie wir heute leben. Jesus wird wiederkommen. Wann, wissen wir nicht. Wir werden sterben und zu ihm gehen. Wann, wissen wir nicht. Aber wir sind eingeladen, mit großer Freude und tiefer Ernsthaftigkeit von Jesus her unser Leben heute zu gestalten. 5 Mosaiksteine. Sie beziehen sich alle auf unser Leben heute im Blick auf die Wiederkunft von Jesus. Aber das Bild ist noch nicht vollständig. Die Mitte fehlt. Ein erstaunlicher Herr. Ohne den staunenden Blick auf ihn, ohne ihn zu kennen, sehen wir all diese anderen Mosaiksteine in einem falschen Licht. Wie muss sich dein Bild von Jesus so verändern, damit du fröhlich beten kannst? Komm, Herr Jesus, komme bald. In dem, was Jesus hier erzählt, malt er uns sich selbst vor Augen, lädt uns ein, über ihn zu staunen. Er wird wiederkommen. Uns darauf auszurichten, heißt, ihn vor Augen zu haben und uns klarzumachen, Jesus ist nicht wie die Herren dieser Welt. Im Bild dieser Gleichnisse gesprochen, wenn er wiederkommt, wird er sich selbst zum Sklaven machen und seinen Knechten dienen. Wenn er kommt, wird er seine Knechte über all sein Eigentum setzen. Was für ein Herr! Und so ist Jesus doch nicht erst, wenn er wiederkommt am Ende der Zeit. So war er doch schon immer, so ist er doch auch heute. Jesus sagt seinen Jüngern diese Worte auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zum Kreuz. Dort dient er uns, indem er sein Leben für uns gibt, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Dort betet er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn Jesus in diesen Gleichnissen davon redet, dass jeder und jede einmal vor ihm Verantwortung für sein Leben ablegen wird, dann ist das in dem Moment keine Verurteilung, sondern ein Ruf zu einem Leben mit ihm und ein Ruf zur Umkehr. Wo willst du dich heute neu oder zum ersten Mal Jesus zuwenden, damit du fröhlich beten kannst? Komm, Herr Jesus, komme bald. Gleich feiern wir Abendmahl. Auch da steht uns vor Augen, erst in der Zukunft wird Jesus seine Knechte zu sich an seinen Tisch einladen und ihnen dienen. Nein, schon heute. Er reicht uns sein Leib, sein Blut, sein Leben. Gibt es mehr? Er will Tischgemeinschaft mit uns. Im Zentrum unseres Lebens und Glaubens steht nicht unser Dienst für Jesus, sondern sein Dienst an uns. Was für ein Herr. Und weil wir Jesus heute so kennen, deswegen können wir uns auf seine Wiederkunft freuen. Der Kommende ist derselbe, der schon gekommen ist. Komm, Herr Jesus, komme bald. Amen.